Ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Predigtreihe beginnen. Wir haben die Predigtreihe überschrieben mit dem Titel „Das Wir gewinnt“. Ihr kennt vielleicht dieses Spiel „Vier gewinnt“, so ein bisschen ähnlich. „Das Wir gewinnt“, das ist besser als das Spiel. Das Spiel ist irgendwann auch langweilig, aber „Das Wir gewinnt“, da hört es nie auf. Die letzten zwei Jahre waren herausfordernd für das Wir, für Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. War viel mit Isolation, Rückzug, vorsichtig sein. Man konnte nicht Gemeinschaft so leben, wie man es eigentlich wollte und wie wir es gewohnt waren. Und das hat ganz, ganz viel gemacht. Vielleicht empfindest du es ganz genauso. Ja, man konnte sich nicht treffen als Kleingruppen, wie man wollte, und dann per Zoom und so. Alles war anstrengend, ein paar Leute nur hier im Gottesdienst. Gemeinschaft war irgendwie angegriffen, sage ich mal. Dazu kommt noch, und das nehmen wir ja auch wahr in der Gesellschaft, diese Polarisierung von Meinungen, ja, schwarz-weiß, die haben Recht und die haben Unrecht, wir gegen die. Und das macht auch was, eine Verhärtung der Herzen, stellen wir auch fest. Und dass dieses ganze Diskussionsklima immer härter ist und immer schwieriger wird. Deswegen haben wir gesagt als Gemeinde, wir wollen gerne hier investieren und eine Predigtreihe halten über dieses ganze Thema Gemeinschaft. Wie können wir in Gemeinschaft miteinander unterwegs sein? Wie können wir das Wir wieder neu stärken? Wie können wir in Gemeinschaft hineinrufen? Und da mache ich heute gerne den Anfang mit dem Thema einander stärken. Einander stärken. Der Predigttext, den ich zugrunde lege, ist aus dem Philipperbrief Kapitel 2, Vers 1. Eigentlich nur so dieser Vers, auf den ich aufbaue. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi: „Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen." Also er listet hier unterschiedliche Facetten auf, wo er sagt, hey, das macht eigentlich Gemeinschaft und Gemeinde aus. So sollt ihr leben. Und er sieht das in der Gemeinde von Philippi, dass die Gemeinde das schon praktiziert, aber er möchte sie ermutigen, da wieder stärker einzusteigen und da einfach weiterzumachen in dieser guten Haltung. Hier sind ein paar Facetten aufgezählt, ein paar Aspekte, wie christliche Gemeinschaft aussehen soll. Und da möchte ich mit uns hineingehen und auch uns das in Erinnerung rufen. Nicht, weil ich denke, hey, wir machen da gar nichts von, ne? Sondern ich möchte, dass wir uns anspornen gegenseitig und dass wir da wieder neu das Bewusstsein entwickeln, wie wichtig diese einzelnen Punkte sind, die vielleicht manchmal auch so normal daherkommen. Okay, lass uns mal starten mit dem Punkt einander ermutigen. Einander ermutigen. Hier haben wir ein interessantes Wort vom griechischen Herr Parakaleo, was hier steht. Und das ist so ganz facettenreich. Ermutigen, ermahnen, trösten, all das steckt in diesem Wort drin. Und wenn es um dieses Ermutigen geht, dann kommt uns in Erinnerung der Heilige Geist, der genauso genannt wird, der Paraklet, der Herzugerufene. Das heißt, man ruft jemanden herzu und der, von dem erwartet man, dass er ermutigt, dass er tröstet, dass er auferbaut. Und der Heilige Geist ist das für uns, ja. Aber hier wird gesagt, auch wir sollen einander ermutigen. Also es ist nicht nur so, dass wir im christlichen Leben immer nur alles von Gott erwarten und Gott macht das alles schon und dann ist auch egal, was da sonst noch passiert. Nein, sondern das christliche Leben ist immer ein Leben mit Gott und in der Gemeinschaft. Das können wir nicht trennen. Und da, wo man das trennen will, ist es ungesund. Da ist es immer schwierig, da fällt immer was über Bord, da sind wir schräg unterwegs. Also entweder bist du überspirituell, ja, und dann kommst du mit den Leuten irgendwie gar nicht in Berührung, oder du bist nur bei den Leuten da und dann hast du mit Gott vielleicht nicht so viel zu tun und bist nur menschenorientiert und erwartest gar nichts von Gott, dann kippt das Ganze auch. Also es geht hier darum, letztendlich das ausgeglichen zu leben. Und Gott möchte uns tatsächlich auch in diesen Dienst der gegenseitigen Ermutigung gebrauchen. Gott möchte nicht nur durch seinen Geist uns ermutigen, sondern er möchte dich und mich als Ermutiger gebrauchen für den anderen. Ganz praktisch, ganz praktisch. Ermutigung spricht uns Mut zu. Ich finde das deutsche Wort sehr schön, ja? Ermutigung, da kommt Mut. Oft fühlen wir uns ja schwach, und da fühlen wir uns irgendwie nicht so richtig stark und gut und so. Und dann kommt eine Ermutigung und was macht die Ermutigung mit uns? Die baut uns auf. Dann geht es uns irgendwie besser. Dann spüren wir, ja, okay, es geht weiter. Ich bekomme eine Perspektive für den Tag vielleicht, für die Woche, für die nächste Phase, weil Ermutigung in mein Leben fällt. Spricht uns auch Hoffnung zu, da wo wir verzweifelt sind. Da wo wir denken, boah, es hat alles keinen Sinn mehr und kriegt gar nichts auf die Reihe. Und dann kommt jemand, der ermutigt, wie schön und wie gut fühlt sich das an. Ermutigung gibt uns so Rückenwind, ja, Rückenwind für unseren Weg, für das, was wir vorhaben, für die Aufgaben, die anstehen, für die großen Berge, die wir sehen, große Herausforderungen, Projekte, die vielleicht da sind. Und dann merken wir, ja, da sind Leute, die stehen hinter mir und die feuern mich an und die geben mir Rückenwind an dieser Stelle. Ermutigung lässt uns aufatmen, lässt uns losgehen. Ermutigung lässt uns auch neu an uns selbst glauben, jetzt nicht irgendwie im komischen Sinne, sondern dass wir auch was können, ja, so ein bisschen Selbstvertrauen entwickeln und lässt uns auch neu an Gott glauben. Wenn Ermutigung kommt, hey, halt doch an Gott fest, er ist doch treu, schau doch mal zurück, was er schon alles gemacht hat, er ist der Treue auch in der Zukunft. Ermutigung baut uns einfach auf. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns schon mal Ermutigung erlebt hat. Vielleicht fällt dir auch ganz konkret sowas ein, eine Situation von einer Ermutigung oder eine ermutigende Person in deinem Umfeld. Es gibt so manche Leute, das sind so geborene Ermutiger. Und wenn man die trifft, da ist immer ein Wort der Ermutigung da. Immer was Positives, immer was Stärkendes. Und das tut uns gut, glaube ich. Ja? Und du wirst auch sagen, ja, Ermutigung ist klasse. Keiner wird sagen, ja, Ermutigung ist irgendwie ganz schlecht so. Ja? Also brauche ich nicht, kann ich darauf verzichten. Nee, Ermutigung macht was mit uns im positiven Sinne. Und Ermutigung hat Auswirkungen für unser Leben. Dann stehen wir anders im Alltag, wenn wir ermutigt sind, als wenn keine Ermutigung da ist. Dann packen wir die Dinge auch anders an. Ermutigung kann aber auch heißen, vielleicht auch im Gemeindekontext, dass man einer Person auch etwas zutraut. Dass man einen Raum öffnet und sagt, hey, probier das doch mal aus. Mach das doch, was du auf dem Herzen hast. Ich glaube, da steckt was drin auch von Gott. Und ich sehe auch Gaben in dir, dass du es tun kannst. Und dann probiert man sich aus und dann entwickelt sich was. Und dann merkt man, wow, da geht ja was. Ermutigung kann Räume öffnen und Möglichkeiten schaffen. Als Jugendlicher mit 16 Jahren, 17 Jahren war ich ein Jahr in Amerika im Schüleraustausch und habe das sehr genossen. Und eine Sache, die mir hängen geblieben ist, ist, dass in Amerika so ein Geist der Ermutigung herrscht. Wenn du auch schon mal da warst in Amerika oder in Australien oder so, ist auch eine ähnliche Kultur vielleicht. Die Leute, die sind so positiv. Manchmal auch ein bisschen oberflächlich positiv, okay, aber grundsätzlich positiv. Und die pushen dich, ja, und die sagen, hey, du schaffst das, du bist der Größte, ja, ich sehe was ganz Großes in dir. Also die sprechen dir immer die Sachen zu. In den ersten Wochen und Monaten fand ich das ein bisschen affig und ein bisschen überzogen. Also hey, ach komm, hör mal auf jetzt, ne. Aber wenn du dann ein Jahr da lebst, dann spürst du, wow, also nach dem Jahr habe ich gedacht, mir gehört die Welt, ja. Also ich reiß hier richtig was Großes und so. Und dann kommst du nach Deutschland und stellst fest, machst irgendwas und dann kommt irgendeiner auf dich zu, ja, das hast du falsch gemacht, ja, und das musst du noch besser machen und so. Schwierig, ne? Also wir haben eine ganz andere Kultur. Ich glaube, in den letzten 20, 25 Jahren ist da schon ein bisschen was gedreht worden, aber grundsätzlich sind wir keine Ermutigerkultur. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich würde mir wünschen, dass wir, also in Deutschland auch, aber lass uns mal klein anfangen, dass wir in der Gemeinde hier so einen Geist der Ermutigung haben und dass wir uns gegenseitig stark machen, indem dass wir uns ermutigen und dass wir aufeinander achten und dass wir lieber 10-mal zu viel ermutigen, als einmal böse einen auf den Kopf hauen, so, ja? Also lass uns ermutiger sein, übertrieben. Das tut gut, das tut gut. Du wirst es sehen. Ja. Vielleicht sind die Brasilianer auch so, ich weiß es nicht, da war ich noch nicht, aber da kommt was Kraftvolles rüber. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn eine Person aus der Gemeinde, aus deinem Umfeld, dich jede Woche überraschend ermutigen würde. Nicht oberflächlich, ja, so, sondern die sieht was und die spricht es aus und es passt auch und du denkst, boah, jede Woche, ja, das wär doch super. Und stell dir vor, wenn wir alle uns ermutigen würden. Ich meine, wir alle wollen Ermutigung haben, ne? Ist klar. Ne? Ermutigung, jawohl, so. Dann werde selbst ein Ermutiger. Wenn du Ermutigung haben möchtest, ermutige andere. Und dann zieht das Kreise. Und ich glaube, dass wir da ganz, ganz nah bei dem sind, was Paulus möchte und was er sich wünscht von der Gemeinde hier in Philippi, dass sie sich gegenseitig in Ermutigung stärken. Dass wir gewinnt, lasst uns einander stärken, indem wir uns gegenseitig ermutigen. Können wir ja nach dem Gottesdienst gleich anfangen, ne? So. Okay, der zweite Aspekt in diesem Wort, Parakaleo, ermutigen, ist aber ermahnen. Das heißt, das ist immer so ein bisschen zweischneidig, ja? Also positiv ermutigen, aber auch ermahnen, das heißt Dinge ansprechen, ein bisschen auch korrigieren, kritisieren im positiven Sinne, konstruktiv. Ja, man will Leute irgendwie auch auf einem guten Weg führen, wenn man sieht, die sind nicht auf einem guten Weg. Also den Mund aufmachen, wenn wir merken, hey, da läuft was schief. Dann nicht nur ermutigen und sagen, hey, geh weiter den Weg, das ist ein toller Weg. Ne? Nee, dann ein bisschen deutscher zu werden vielleicht an der Stelle und sagen, nee, ich sehe da auch was in deinem Leben, das ist nicht so gut, in deinem Charakter, in deiner Art und Weise, was schwierig ist. Und das auch benennen dürfen und benennen können, nicht damit die Person runtergeputzt wird, sondern damit man aufeinander Acht gibt und damit man gegenseitig sich auch stärkt. Hier im positiven Sinne ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, das Ganze ist aber herausfordernder als das Ermutigen, wenn es gut gelingen soll. Ich möchte ein paar Hinweise geben, wie das gut gelingen kann und was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir uns gut ermahnen wollen in der Gemeinschaft. Der erste Punkt ist, dass wir dafür Beziehungen brauchen und Vertrauen brauchen. Also wenn ich jetzt in der Gemeinde bin und ich sehe irgendjemanden aus der Ferne, der irgendwie was Komisches macht und ich kenne den gar nicht so richtig, habe gar keine Beziehungsebene und ich würde jetzt zu dem hinstratzen und sagen, hey, alles falsch, böse, böse, schlimm, schlimm, ne, so. Das wäre nicht gut, weil ich keine Beziehung zu ihm habe. Würde wahrscheinlich ganz viel auch kaputt machen und so. Aber vielleicht ist da jemand, der hat eine Beziehung zu der Person und der ist nah dran an der Person, dann kannst du ganz anders damit reden mit der Person. Kannst sagen, hey, ja, ich habe gesehen und ich kenne dich auch ein bisschen, ich weiß, wie du tickst und da ist Vertrauen da. Da, wo Vertrauen ist, kann man anders in Situationen ermahnend hineinsprechen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es auch so, dass es nicht nur Sache der Gemeindeleitung ist, Dinge ermahnend zu erwähnen und auf alle Acht zu haben. Na, was geht denn da ab? Und ach ja, da hinten und hier auch alles schlecht. Und ich gehe jetzt alle auf alle zu und mache alle Termine und besuche und sage ihnen das alles. Nee, so funktioniert Gemeinde nicht. Kann auch sein, dass Gemeindeleitung das mal machen muss, ja. Aber eigentlich sind wir ein Leib und wir achten aufeinander. Und da, wo Beziehungen sind, in der Kleingruppe, Freundschaften sind und du bekommst was mit, dann sei auch mutig mal ermahnen. Zu können. Und da kann es dann besser auch gegriffen werden. Also versteck dich nicht hinter der Gemeindeleitung an solchen Punkten. Gemeindeleitung sieht nicht alles und Gemeindeleitung will auch gar nicht alles sehen und Polizist spielen. Okay, zweiter Punkt. Habe eine Haltung von bedingungsloser Liebe und Annahme. Also da, wo du diese Liebe mitbringst und mit Personen redest aufgrund von dieser bedingungslosen Liebe und weil du sie annimmst, grundsätzlich ist eine gute Basis gelegt. Da, wo diese Liebe nicht da ist für eine Person und du eigentlich innerlich spürst, du magst die Person nicht, du lehnst sie ab, dann ermahne nicht, weil dann ist die Ermahnung nicht hilfreich. Es wird irgendwie komisch rüberkommen. Da, wo Liebe da ist und Liebe ist die Grundlage, kannst du was sagen. Und es wird ankommen, wenn die Person offen dafür ist. Dritter Punkt, habe eine Haltung von Demut. Denke nicht, dass du immer alles richtig weißt und dass deine Erkenntnis zu dieser Thematik der allein richtige Weg ist, sondern sei grundsätzlich demütig und denke, hey, ja, vielleicht habe ich auch eine falsche Sicht der Dinge oder so. Kann ja auch mal sein. Und nimm dich da zurück. Auch das ist, glaube ich, von Vorteil. Vierter Punkt, berücksichtige auch den Reifegrad der Person, die vor dir steht und vielleicht auch deinen eigenen Reifegrad so. Also du kannst nicht alle Personen über denselben Kamm scheren. Sondern da sind vielleicht Leute, die sind gerade am Anfang ihres Glaubenslebens, ja, und wenn die irgendwie Sachen falsch machen in deiner Sicht, ja, dann muss man vielleicht auch nicht immer alles sofort sagen, um diese kleine Pflanze nicht zu zertreten, die gerade gewachsen ist. Aber du kannst was anderes erwarten von einer Person, die vielleicht schon lange im Glauben steht und eigentlich wissen sollte, wie es geht. Ich meine, das ist im Arbeitsalltag ja auch so. Stell dir vor, du bist ein Betrieb und du bist Ausbilder, ja? Du hast Auszubildende unter dir und da kommt jetzt einer, der ist in den zweiten Tag da. Von dem wirst du nicht dasselbe erwarten an Arbeitsergebnis wie von einem Angestellten, der schon 20 Jahre in der Firma ist und alles in- und auswendig kennt und auch Fortbildung genossen hat und einfach fit sein sollte. Wenn du Chef bist, sagst du hier, aber das muss doch klappen. Kannst doch nicht hier solche Anfängerfehler machen. Das heißt, diese Haltung, diese Großherzigkeit, auch Dinge zuzulassen, die ist bei Leuten, die am Anfang stehen, viel mehr wichtig als vielleicht bei Leuten, die schon länger unterwegs sind. Da kannst du auch mal Tacheles reden und sagen, hey, aber so geht's nicht. Und der letzte Punkt hier, wie wir gut sein können in der Ermahnung, ist, dass wir mit uns selbst in Berührung sein sollten. Was meine ich damit? Also es ist leicht, immer die Fehler beim anderen zu sehen. Die Bibel spricht auch davon. Ja, den Splitter beim anderen zu sehen, sehen wir sofort. Aber ist die Frage, sehe ich auch meinen eigenen Balken im Kopf? Oder sehe ich das nicht? Und ich meine, wenn wir mit uns in Berührung sind, dann sollten wir auch unsere Balken sehen. Und dann sollten wir auch wissen, was geht denn bei uns ab? Warum regt mich das auf bei dem anderen? Was ist denn meine Motivation dahinter, wenn ich den ermahnen möchte? Geht es mir damit besser, weil vielleicht meine Fehler dann kleiner wirken und ich mich so ein bisschen auch erheben kann und besser fühle? Was geht da in mir ab? Und oft ist es so, dass wenn ich beim anderen Fehler sehe und die auch mich richtig aufregen, dass ich selbst mit dieser Thematik ein Problem habe und dass es mit mir was macht. Und wenn ich da keine Berührung zu mir selbst habe, dann ist meine Ermahnung schädlich. Dann kommt das viel härter rüber, dann ist da wenig Liebe dabei. Ich muss das in Verbindung bringen mit mir selbst, mich hineinbegeben. Vielleicht so ein paar praktische Punkte. Ich habe noch eine Bibelstelle, die vielleicht hilfreich ist an dieser Stelle, aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Wir sind in einer Gemeinschaft unterwegs, wir sind viele Menschen und da, wo wir uns auch ermahnen, passiert Schärfung. Ja, ihr kennt das aus dem Haushalt oder irgendwie von Werkzeugen, die müssen auch mal geschärft werden. Da, wo Schärfung nicht passiert, wo man sagt, hey, ist alles egal, mach dein eigenes Ding, da wird das Instrument, das Werkzeug, das Messer stumpf und dann kannst du es nicht mehr so gut gebrauchen und dann wird es sogar manchmal auch gefährlicher, ja, weil du noch mehr Druck aufwenden musst, es wird auch anstrengender. Das heißt, es geht was verloren, wenn keine Schärfung passiert. Wenn in der Gemeinde eine gute Kultur auch von Ermahnung ist, dann kann Schärfung passieren. Hey, wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir wollen alle auf dem Weg sein. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle unter der Gnade. Aber wir wollen auch gucken, was läuft nicht so gut. Und dann kann man sagen, hier, schärfe. Ich bin bereit dazu, dass du mich schärfen darfst. Ich möchte bereit sein, auch für Korrektur. Und dann schärfen wir gegenseitig unsere Instrumente. Und dann sind wir besser unterwegs, glaube ich ganz sicher. Dass wir gewinnen, lasst uns einander stärken, indem wir uns gegenseitig ermahnen, wo es nötig ist. Wo es nötig ist. Ein dritter Punkt, einander trösten. Hier steht wörtlich einen Zuspruch der Liebe geben. Das meint nicht nur irgendwie so leere Worte, trösten, ja, ist nicht so schlimm und so, wird schon wieder, sondern kann auch ganz praktisch sein, praktische Hilfe, ja, also das, was ankommt an Trost, an Ermutigung in einer Art und Weise, wenn Notsituationen da sind, wenn Verlusterfahrungen da sind, wenn es uns wirklich nicht gut geht, dann zu trösten. Das ist eine andere Qualität als einfach nur locker zu ermutigen. Und meine Beobachtung hier an dieser Stelle ist, das fällt uns nicht leicht. Also vielen Menschen fällt es nicht leicht zu trösten. Also da, wo Hiobs Botschaften kommen, da, wo das Leben auf einmal wirklich im Leid versackt, da, wo chronische Krankheiten da sind, chronische Schwierigkeiten im Leben, dann ist meine Beobachtung, dass manche Menschen einen Zugang zum Thema Trost haben und zur Seite sich stellen für diese Leute und tröstend dabei sind. Und auf der anderen Seite, dass andere Leute damit nicht gut umgehen können und sich eher zurückziehen aus der Beziehung und dann eine Distanz entsteht. Selbst wenn vielleicht vorher eine gute Kontaktebene war mit dieser Person. Aber dass dieses Thema mit allen was macht und dass sich auch Beziehungen in solchen Krisensituationen oft verändern, was auch schmerzhaft sein kann. Man hat oft so ein Gefühl von Ohnmacht. Man denkt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich will nicht das Falsche sagen. Ich will es nicht irgendwie verstärken, diese leidvolle Situation. Und dann geht man lieber auf Abstand, weil es leichter ist und hat dann diese Distanz. Und dann hat man aber bei sich selbst vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil man eigentlich diese Person und diese Situation vor Augen hat und denkt, eigentlich müsste ich da ja was machen. Aber irgendwie ist da so ein großer Widerstand. Ich kriege es nicht hin. Schlechtes Gewissen bei mir. Und bei der anderen Person bleibt dann zurück, hey, ich bin isoliert. Ich bin noch isolierter. Man fühlt sich selbst schon isoliert von Gott und von Menschen. Und dann ziehen sich Menschen auch noch zurück, weil diese Angst da ist, was falsch zu machen. Und es ist nicht gut. Es ist nicht das, was Gott, glaube ich, im Sinne hat. Deswegen der Aufruf, hey, tröstet einander. Tröstet einander. Das ist ein wichtiger, wichtiger Dienst. Ich sage ganz ehrlich, mir geht es auch immer noch so in bestimmten Situationen, dass ich ein Gefühl von Ohnmacht habe. Also wenn ich in Situationen dabei bin, jetzt auch weil das beruflich so ist, fühle ich mich nicht irgendwie gut ausgebildet von meinem theologischen Seminar, sondern ich habe immer das Gefühl, was soll ich denn machen? Was kann ich denn schon machen? Und ich habe immer in mir diesen inneren Widerstand, boah, eigentlich wäre es jetzt schöner, zu Hause zu bleiben. Weil man setzt sich dem ja irgendwie aus. Und wenn ich das Leid vor Augen habe und sehe, dann macht das ja auch was mit mir. Und erinnert mich auch an mein mögliches Leid, was vielleicht auch in mein Leben fallen könnte. Will ich ja gar nicht sehen. Will ja, dass alles funktioniert. Versteht ihr? Also da ist so ein Abstand. Und mir hilft es dann, meinen Kopf versuchen auszuschalten und zu sagen, hey, ist alles okay, auch diese Ohnmacht, aber ich gehe da jetzt einfach hin, so wie ich bin und versuche zu verstehen, dass Gott ja in mir wohnt und dass sich irgendwas ereignet. Ich habe also keinen Plan, wenn ich in solche Situationen hineingehe. Ich möchte uns ein paar Punkte auch hier mitgeben, wie können wir einander trösten. Der erste Punkt, Trost hat keine Agenda. Trost hat keine Agenda. Du kannst dir nicht einen Plan schreiben, aha, so mache ich das jetzt und so und das muss jetzt passieren, das sind die richtigen Worte, das sind die richtigen Taten, nur so funktioniert es. Nee, lass mal ganz los. Keine Agenda. So. Den Traurigen da abholen, wo er steht. Und Trost geschieht, zweiter Punkt, durch das Dasein des Tröstenden. Durch das Dasein. Also nur weil ich an die Seite komme von einer Person, die traurig ist, da geschieht schon Trost. Nicht die richtigen Worte, nicht das richtige Programm. Einfach nur, dass ich da bin. Und dass ich mit aushalte auch diesen Schmerz. Und dass ich vielleicht da bin in meiner Ohnmacht und die Ohnmacht bei der anderen Person ist auch da und die Fragen sind da bei mir, bei der Person auch, die Fragen auch an Gott sind da, alles ist da und ich bin einfach da. Und wenn die Person weint, dann weine ich vielleicht auch, bin einfach da. Muss gar nicht mehr machen. Also ich möchte nicht, dass wir diesen Anspruch haben, wir müssen, wer weiß was machen, schraub mal runter, sei mal du selbst und vertraue, dass Gott da was macht. Also zuhören und Verständnis zeigen anstelle von viel Rederei, keine Erklärung oder Ratschläge geben wollen. Einfach mal ruhig sein. Lieber ruhig sein, als zu viel reden. Und wir müssen, nächster Punkt, wir müssen auch Gott nicht verteidigen. Ja, wenn irgendwas passiert und da musst du nicht Gottes Wege erklären, warum das jetzt so sein musste, dass jetzt hier die Person krank ist oder die Person gestorben ist und so. Sei mal ruhig. Das ist ein Geheimnis Gottes. Sei einfach da. Und der letzte Punkt hier. Trost fließt vom Selbstgetrösteten. Eine Bibelstelle hierzu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Ich glaube, nur wer selbst in einem gewissen Maße leidvolle Erfahrungen erlebt hat, auch durchlitten hat und darin von Gott Trost erfahren hat, kann gut trösten, kann gut den Trost weitergeben. Ich glaube, Personen, die in ihrem Leben bisher nie mit leidvollen Situationen zu tun hatten und alles immer leicht und locker von der Hand ging, die haben Schwierigkeiten, echten Trost zu vermitteln, weil sie es nicht gut greifen können. Man kann sich einiges anlesen, man kann auch irgendwie Seminare besuchen und so, aber es spricht eine andere Botschaft, wenn du selbst auch Betroffener bist im gewissen Maße. Du musst nicht immer dasselbe durchgemacht haben, aber mit diesem Thema in Berührung gekommen sein. Wer den Schmerz des Lebens von sich fernhält und sich damit nicht auseinandersetzt, kann auch anderen in ihren schmerzhaften Erfahrungen nicht hilfreich zur Seite stehen. Und wer es aber dennoch versucht und das so herauspressen will, da kann man auch einen Schaden anrichten, indem man leichtfertig Antworten gibt, indem man nicht empathisch ist. Und das ist dann auch schwierig manchmal. Eine Gemeinde, in der leidvolle Erfahrungen keinen Platz haben darf, kann auch keinen Trost vermitteln. Also unser Wunsch, dass alles Leidvolle aus dem Gottesdienst und aus unserer Gemeinschaft rausgehalten wird und dass wir nur in dieser Herrlichkeitswolke unterwegs sind, da geht die Dimension des Trostes verloren. Und das ist alles menschlich, dass wir diese Sehnsucht haben, dass alles immer gut ist, aber es ist nicht das, wie das Leben spielt. Deswegen ist mir wichtig, dass Leid auch einen Platz hat in der Gemeinde, damit Trost passieren kann. In diesem Sinne ist Trost geben irgendwie auch einfach. Also weil es eigentlich darum geht, ich bin da vor Gott, der Geist Gottes, der Tröster ist in mir, ich habe Trost irgendwo in meinem Leben erfahren und ich gebe einfach von dem weiter, ohne mir zu viel Gedanken zu machen. Ich möchte dich fragen an dieser Stelle, wie ist denn dein Umgang mit Schmerz und Leid? Für dich persönlich, schaust du da bewusst hin in deinem Leben oder verdrängst du das und sagst, nein, damit habe ich nichts zu tun, will ich auch gar nicht? Und erlebst du selbst Gottes Trost? Kannst du sagen, ja, Gott tröstet mich auch, hat mich schon getröstet? Oder fühlst du dich eher von Gott im Stich gelassen in solchen Situationen? Das kann auch sein, dass wir diese Erfahrung für uns so abspeichern. Wo erlebst du vielleicht aktuell, wo du um dieses Thema Trost und Trösten einen Bogen machst? Wo sind dir vielleicht jetzt, als ich geredet habe, Personen oder Situationen vor Augen gekommen, wo du merkst, ja, eigentlich hätte ich den Weg in den Trost gehen können und in den Kontakt mit einer Person, die Trost braucht, aber ich habe einen Bogen drum gemacht, weil ich wollte es mir vom Leib halten. Dann guck da nochmal hin und dann nimm Gott da mit rein und vielleicht drehst du nochmal eine Runde und sagst, Gott, verändere mich und schenk mir den Mut und hilf mir, den Kontakt wieder aufzubauen, mich vielleicht irgendwie zu entschuldigen an dieser Stelle. Das Wir gewinnt, lass uns einander stärken, indem wir uns gegenseitig trösten. Und irgendwann braucht jeder von uns Trost. So, ne? Es gibt die Leute, die sich freuen und die eine gute Zeit haben, und es gibt die Leute, die traurig sind und die leiden. Und das wechselt sich irgendwie ab. Das macht Gemeinschaft auch aus. Ein Punkt, der irgendwie da reingreift, ich lese nochmal unseren Bibelvers vor, Philipper 2, Vers 1. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Und das ist der Punkt, miteinander barmherzig sein. Wie können wir einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenbringen? Wie können wir barmherzig sein miteinander? Ich möchte an dieser Stelle, dass wir uns mal ein bisschen lösen von dem Bibeltext und in so eine kleine Geschichte eintauchen, die mir vor Augen gekommen ist beim Lesen. Und das ist die Person von Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ist ein niederländischer Maler gewesen aus dem 19. Jahrhundert. Und er ist bekannt, ihr kennt manche Bilder von ihm sicherlich, ne? Farbenfroh und auch ganz dynamische Pinselführung. Er hat auch revolutioniert einiges, was damals noch recht neu war. Und es ist weniger bekannt, dass er aus einem ganz frommen Elternhaus stammte. Also sein Vater war Pastor. Und Vincent van Gogh wollte selbst, als junger Kerl, wollte selbst Pastor werden. Und hat dann versucht, in diese theologischen Studien reinzukommen, Aufnahmeprüfung und so, und hat das nicht geschafft. Also irgendwie war er nicht qualifiziert genug. Und dann wollte er Missionar werden, weil da war die Schwelle irgendwie nicht so hoch und auch da wurde er jetzt nicht so richtig angenommen. Hat dann aber für sich den Ruf empfangen, auf eigene Faust Missionsdienste zu tun in den Niederlanden und in Belgien. Und war dann bei den einfachen Leuten, also bei den Bergbauarbeitern, bei den Familien und bei den Bauern, also bei ganz einfachen Leuten, denen es damals echt auch dreckig ging, ja, wo das Leben nicht toll war und da sind Kinder früh gestorben und die Leute haben gehungert und haben kein Einkommen gehabt, viel Krankheit, viel Not, kleine Häuschen und so. Und Vincent van Gogh, genau, da habt ihr das Porträt sehr gut. Er hat dann gesagt, naja, ich kann die Leute ja nicht von oben herab bepredigen und ihnen von der Liebe Gottes erzählen und ich habe irgendwie mein gutes Auskommen irgendwie in einem schönen Haus, in einer guten Wohngegend und dann komme ich immer so raus und dann predige ich das Evangelium. Das funktioniert so ja nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss irgendwie näher zu den Leuten hin. Ich muss herabkommen auf ihre Ebene. Ich muss hineinkommen in ihren Lebensalltag. Und dann hat er Kontakt aufgenommen, letztendlich mit einzelnen Leuten, mit Familien und hat mit ihnen gelebt in dieser Armut für eine Zeit. Und ist in diese Dunkelheit auch gekommen und hat gespürt, was es heißt, ja, ein Bergbauarbeiter zu sein, in den Minen unter Tage zu sein, unter den damaligen Verhältnissen. Kinder haben damals auch unter Tage gearbeitet, ja, aber ganz normal. Oder zu spüren, was es heißt, ein Bauer zu sein und für irgendeinen zu arbeiten, der über einem steht und selbst überhaupt nichts zu haben. Also das Leben zu spüren. Und dann, als er dieses Vertrauen hatte, was er dann mit der Bevölkerung aufgebaut hat, konnte er predigen, aber dann hatte er auch das Vertrauen gehabt, dass die Leute sich hingesetzt haben und er konnte sie malen. Das war nämlich so seine andere Leidenschaft, die dann immer stärker wurde. Menschen zu malen und ihnen ein Gesicht zu geben, eine Würde auch zu geben und auf diese Art und Weise auch einzutauchen in diese Gesellschaft. Und die ersten Bilder so in den ersten Jahren, die er gemalt hat, können wir uns das zweite Bild anschauen, die sind irgendwie in gewisser Art und Weise düster, also entsprechen nicht diesem Hellen, was danach so kommt, sondern hier haben wir ein Bild, die Kartoffelesser, sehr, sehr dunkel, da ist ein Licht in der Mitte. Und trotzdem, wenn man sich das so anschaut, sieht man ja, das sind irgendwie arme, auch schmutzige Leute, teilweise auch zerzauste Kleidung und so. Aber eine gewisse Würde ist da in den Gesichtern. Auch eine gewisse Schönheit da für das Leben, was sie hatten. Und dann kam später eine Phase, wo er dann ganz weg war, auch von diesem Predigen und wo er dann sich der Malerei verschrieben hat, mit allen Höhen und Tiefen auch seines persönlichen Lebens. Was will ich sagen? Und was war seine Message? Er hatte viele Briefe geschrieben an seinen Bruder Theo und daraus kann man lesen, dass ihm das wichtig war, diese Barmherzigkeit nicht nur in der Theorie einzuüben, sondern praktisch zu leben und auf eine Ebene zu kommen mit den Menschen. Nur wenn du auf einer Ebene bist mit dem anderen und dich nicht über ihn stellst, kannst du das Herz verbinden, das Herz spüren und kannst du Barmherzigkeit weitergeben. Und das hat er praktiziert und gelebt. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen, weiß nicht, wo ich das gefunden habe, im Internet ein Zitat gefunden, vielleicht auch in irgendeinem Status oder so. Ich fand das sehr gut. Und das möchte ich uns nochmal mitgeben hier. Bevor du über mich und mein Leben urteilst, zieh meine Schuhe an und geh meinen Weg. Durchlaufe die Straßen, Berge und Täler, fühle die Trauer, erlebe den Schmerz und die Freude und erst dann kannst du urteilen. Und das spricht für mich dieselbe Sprache, ja, die Van Gogh gelebt hat, und letztendlich Jesus Christus selbst auch gelebt hat. Er ist herabgekommen, er ist in unsere Schuhe gekommen, er ist Mensch geworden in allen Höhen und Tiefen und er fühlt mit. Und das ist die Grundlage, ja, auch für unser Miteinander, dass wir gewinnt. Wir können barmherzig sein miteinander, wenn wir auf eine Ebene kommen, wenn wir uns in die Augen schauen können, wenn wir sagen können, hier, wir sind nicht übereinander, wir werten nicht, wir urteilen nicht, sondern wir treffen uns auf dieser Ebene und fühlen mit. Ich möchte die Musiker schon mal nach vorne bitten. Ich habe noch den einen Punkt, dass wir gewinnt. Das Ganze gelingt nur, wenn wir auch tatsächlich in Gemeinschaft unterwegs sind. Wenn wir nicht isoliert sind, wenn nicht jeder sein eigenes Ding macht, sondern wenn wir irgendwo Gemeinschaftsebenen haben. Und das ist die Frage ganz praktisch an dich und an mich, wie leben wir Gemeinschaft? Vielleicht sagst du, ja gut, Sonntagsgottesdienst, klar, große Gemeinschaft. Ja, aber das ist nicht die Gemeinschaft, von der ich hier spreche, sondern wo haben wir andere Ebenen, wo wir eine tiefere Gemeinschaft leben können? Wie sieht es aus mit Kleingruppen, mit Zweier-, mit Dreierschaften, mit Freundschaften, mit anderen Beziehungen? Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie gestaltest du Beziehungen bewusst? Ich glaube, durch die Corona-Zeit ist ein ganz, ganz großer Sehnsucht bei jedem entstanden. Hey, wir brauchen Beziehungen. Ich brauche Beziehungen. Und da ist die Frage, bist du schon angekommen, diese Beziehungen jetzt aktiv zu gestalten? Oder hältst du dich da noch so ein bisschen bedeckt. Ich lade dich ein, dass du dir Gedanken machst, deine Beziehungen zu gestalten. Frag dich doch ganz konkret, was möchte ich dieses Jahr verändern auf diesem Feld? Wie kann ich eintauchen in Beziehungen und wen möchte ich einladen, in meine Beziehungswelt zu kommen? Wem gegenüber möchte ich mich öffnen, dass da jemand ist, der weiß, wie es mir wirklich geht? Hast du solche Leute? wo du einfach mal auspacken kannst, wo du sagen kannst, hier, das ist in meinem Leben gerade, das sind die Baustellen. Erlebst du so einen sicheren Raum? Oder ist das alles nur oberflächlich nett? Lass uns da in die Tiefe gehen. Und ich glaube, dass in dieser Tiefe ganz viel Stärkung für uns bereit liegt. Lass uns gerne aufstehen, dass wir nochmal Gott eine Antwort geben, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Diese ganzen Punkte, die ich aufgelistet habe, einander zu stärken, zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten, barmherzig zu sein, in Gemeinschaft zu leben, das kommt alles von Gott letztendlich. Ja, Gott macht das mit uns. Das hält er für uns bereit. Und da ist auch die Kraftquelle, in dem, dass wir es dann tun sollen, dass er uns da gerne entgegenkommt und dient. Ich möchte gerne mit uns beten, dass wir hier im Wir stärker unterwegs werden. Jesus, ich danke dir für all das Gute, was du getan hast in unserem Leben. Danke für deine Investition. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du Beziehung stiftest. Ja, und das stärkt uns enorm für unser Leben. Aber du siehst auch diese andere Beziehungsebene im Miteinander. Du siehst, wie es uns da geht, auch wie viel Schmerz vielleicht da ist, wie viel Enttäuschung, Verletzung, wie viel Sehnsucht auch, oder du siehst auch da, wo es gut läuft. Jesus, und ich bete, dass du heute jedem Einzelnen hilfst, Entscheidungen zu treffen und mit diesem Thema in Berührung zu kommen. Komm und kitzel du uns heraus aus unserer Isolation und verknüpfe du uns miteinander, dass wir erleben, wie stark das Wir sein kann, was du uns gegeben hast hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Danke dafür, dass du es tust. Amen.